Nunu Kalla ist Buchautorin, Speakerin, Feministin und Aktivistin. Seit vor beinahe 10 Jahren ihr Bestseller Ich kauf nix erschienen ist, denkt sie viel darüber nach, was Konsum mit unserer Umwelt und auch mit uns selbst, vor allem mit uns Frauen, macht. Heute unterhalten wir uns über den guten Konsum und über Nunus neuestes Projekt, eine große Veranstaltung, die am Beginn des Sommers in Hallein bei Salzburg stattfinden wird.
Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber.
Liebe Nuno, herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und zu mir in den Podcast gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du, in deinem neuesten Buch Kauf mich, da geht es um Konsum im weiteren Sinn, weil wir halt nicht konsumieren können, ja. Aber du machst dich auf die Suche nach dem guten Konsum. Und was sind denn so deine Tipps? Was ist denn das, was du guten Konsum nennst, vor allem wenn wir von Kleidung sprechen?
Da muss ich ein bisschen ausholen, weil warum nenne ich es überhaupt guten Konsum? Ich habe jahrelang bei Greenpeace als Konsumentinnensprecherin gearbeitet. Und habe da ständig den Leuten erklärt, wie sie unter Anführungszeichen richtig konsumieren können, sollen, dürfen, wollen, müssen, whatever. Ja. Und da ging es halt immer um dieses regional-saisonal-bio, beziehungsweise um die faire ökologische Produktion, Bio und so weiter bei der Kleidung. Und dann hatte ich so ein, zwei Schlüsselerlebnisse. Eins davon war, dass mich jemand, ein Greenpeace-Unterstützer, angerufen hat und gefragt hat, er hat jetzt seine gesamte Küche ausgeräumt, ganz Plastik, alles Plastik weg. Soll er es jetzt mit Glas oder soll er es jetzt mit Edelstahl ersetzen? Und ich habe mir gedacht, ganz schlau war das jetzt nicht von dir. Weil das Nachhaltigste, was man tun kann, ist, bestehende Ressourcen zu nutzen. Ich meine, ich verstehe schon, dass man inzwischen in der Forschung so weit ist, dass man sagt, das mit den Plastikbehältern im Mikrowellenherd vielleicht nicht, aber da würde ich eher den Mikrowellenherd raushauen als Plastikgeschirr. Und habe mir dann überlegt, was ist jetzt eigentlich der gute Konsum? Weil wenn ich jetzt alles in Öko-Bio, Demeter links drehend beim Mondschein geerntet konsumiere, dann aber nicht weniger konsumiere, dann ist das ja nur eine andere Seite eines gewissen Konsumismus, die heute ein wenig mehr kostet.
Ja.
Und das war halt für mich nicht der gute Konsum. Und außerdem die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, wir alle wissen es, gerade bei den Textilien, wir alle wissen es, spätestens seit dem Zusammenbruch von Rana Plaza, von der Fabrik in Bangladesch, die war am Titelblatt der New York Times, die war aber auch am Titelblatt der Kronenzeitung. Ja. Seither kann mir niemand mehr erzählen, dass sie nicht wissen, dass das bei der Fast-Fashion-Produktion vielleicht nicht ganz so leiwand zugeht. Jetzt, man muss ja nicht das große Detailwissen haben, aber wenigstens das. Und trotzdem machen ständig neue Ketten auf, gibt es immer schnellere Modesysteme online. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum konsumieren wir trotzdem, wenn wir es ja eh besser wissen? Da diese beiden Überlegungen haben mich eben dazu geführt, guten Konsum zunächst mal natürlich als reduzierten Konsum zu definieren. Also ganz wichtig ist einfach, dass wir weniger kaufen. Und auf der anderen Seite, dass wir uns ein bisschen weniger über den Konsum selbst identifizieren, weil wir uns ja selbst schon zur Zielgruppe machen. Und unsere Macht als Konsumenten und Konsumentinnen, sie ist da, aber sie darf auf gar keinen Fall überschätzt werden. Und da finde ich Ihnen ganz wichtig, guter Konsum ist eigentlich, sich nicht ständig als Konsument zu identifizieren, sondern Alternativen zu suchen.
Genau, das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt in deinem Buch, eben relativ am Schluss, wo du dann sagst, wir haben zwar eine gewisse Macht, ja, wenn wir unser Geld geben und dadurch können wir bis zu einem gewissen Grad was beeinflussen. Aber wenn man sich anschaut, wie viel Mini-Prozent eigentlich bioproduziert sind, ja, fragt man sich, warum dürfen die das eigentlich, diesen ganzen anderen Mist ins Geschäft stellen? Wieso haltet die keiner auf? Wieso gibt es da nicht politische Maßnahmen dagegen? Wieso gibt es da nicht viel größere Bewegungen? Also deinen Aufruf zum Schluss,
fand ich gut, mich nicht als Individuum, als singuläre Einheit zu begreifen, die jetzt unbedingt alles super, super, super machen muss, sondern sich zusammenzuschließen und auch zu sagen, Leute, wir müssen gemeinsam was tun, um dieses System zu ändern. Ja, es geht um ein System und ich als Individuum bin klein und einzeln und ja, was soll ich schon machen? Aber wenn wir uns zusammenschließen, dann können wir Dinge bewegen.
Ganz einfaches Beispiel, wo so klar wird, dass es um ein System geht und dass es um politische Entscheidungen geht, ist, wir haben in der EU die Bio-Richtlinie. Das heißt, bei den Lebensmitteln, wo Bio draufsteht, da muss Bio drinnen sein. Da fährt der Zug drüber, das ist aus Gesetz. Diese Regelung haben wir in der EU aber nicht zu Bio-Baumwolle und anderen Biotextilien. Mit dem Ergebnis, dass hier garantiert mehr Bio-Baumwolle am Markt ist, als produziert wird. Mhm. Weil du siehst es dem Produkt ja nicht an. Du kannst Bio draufschreiben und ja, schön, es ist ein schöner Stoff. In den USA ist es genau umgekehrt. In den USA gibt es für die Lebensmittel diese Regelung nicht, was halt ziemlich dramatisch ist, wenn man sich die dortige Situation anschaut. Mhm. Aber Bio-Baumwolle darf nur als Organic verkauft werden, wenn sie das GOTS-Siegel trägt, also den Global Organic Textile Standard. Da hat einfach jemand irgendwann sehr gut lobbyiert dort. Mhm. Und das Ergebnis ist, ich habe es vor ein paar Jahren in New York wieder gesehen, in New York, es wachsen die Secondhand-Läden wie die Schwammerl aus dem Boden, was mich aber überhaupt nicht überrascht, weil wir sind komplett überkonsumiert sozusagen. Aber auf der anderen Seite leben die Leute gerade in New York auf sehr kleinem Raum. Das heißt, wenn sie schon diesen Kreislauf haben, der ständig neuen Kleidung, muss der Rest auch irgendwann wieder weg.
Ja, ja.
Und man sucht aber wirklich mit der Lupe die Läden, die Biomode anbieten. Mhm. Und da sieht man genau, was passiert, wenn das Gesetz sich ändert, was passiert überhaupt, wie es zu einer gesetzlichen Entscheidung kommt. Warum das so wichtig ist, dass wir auf die Strukturen gehen, dass wir auf die Politik gehen, dass wir die Politik auch daran erinnern, gemeinsam, dass sie in der Verantwortung steht, die Wirtschaft zu regulieren. Das ist nicht nur die Konsumentenverantwortung.
Ja, weil also das mit dem Bio ist halt auch so, man kann ja gar nicht so viel Fasern Bio anbauen, wie von dieser Wahnsinns-Fashion-Industrie verbraucht wird jedes Jahr. Ja? Man kann nicht einmal so viele Naturfasern, sage ich jetzt mal, pflanzliche oder tierischer Herkunft anbauen oder irgendwo abschneiden, wie jährlich von der Fast Fashion verbraucht wird. Das heißt, wir haben einfach nur einen minimalen Bio-Anteil, wir haben einen etwas größeren pflanzlich-tierischen Anteil, aber wir haben einen riesengroßen petrochemischen Anteil, diese ganzen Polyester-Geschichten und so weiter.
Genau.
Ja.
Der Weltfaser-Report, der kommt jedes Jahr raus. Den aktuellen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich weiß, dass wir bei weit über 60% Anteil an Polyester am Weltfasermarkt stehen. Also das ist schon wirklich enorm.
Ja, aber es ist auch ganz logisch. Es ist in dem System, es ist völlig logisch, warum das gar nicht anders sein kann. Es ist
die billigst zu produzierende Faser, die du am meisten manipulieren kannst. Aus Polyester kannst du Sommerkleidung und Winterkleidung machen. Du kannst einen Fleece-Pullover draus machen. Du kannst aber auch ein Sommerfetzenkleid draus machen, das ich nie anziehen würde, weil man so stinkt in Polyester. Aber egal. Also aus der Sicht ist es natürlich total logisch und ich finde das auch, ich muss das leider immer anbringen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Recyceltes Polyester ist in den allermeisten Fällen Greenwashing, weil beim Polyester in Sachen Umweltbelastung geht es gar nicht so sehr um die Produktionsebene, sondern geht es um die Waschung des fertigen Kleidungsstücks, weil jedes Kleidungsstück fasert. Bei der Polyesterwaschung produzieren wir in Massen Mikroplastik. Und ob das jetzt ein recyceltes Polyester ist oder nicht, ändert überhaupt nichts an den Fasern, die bei der Waschung abgegeben werden. Und dass Konzerne jetzt auch noch das PET-Flaschen-Recycling in Stoff, in Polyester, als etwas Nachhaltiges verkaufen und die Leute reihenweise drauf reinfallen, das halte ich für extremst bedenklich. Weil aus einer PET-Flasche wieder eine PET-Flasche zu machen, okay, bin ich dabei, finde ich gut. Aber Downcycling in die Fasern und damit dieses Umweltproblem dann wieder auslösen, der Waschung, schwierig.
Nochmal, nochmal vergrößern, gell? Ja, das war mir lange Zeit auch nicht klar, weil, also im Grunde ist ja, wenn man eine reine Faser hat, wenn man nur 100% Polyester hat zum Beispiel, dann kann man das super recyceln. Wenn man 100% Baumwolle hat, kann man es kompostieren oder Schafwolle oder sonst was. Aber ja, die Misch...
auch schon recyceln.
Ja, kann man Baumwolle recyceln? Ja, da haben wir dann demnächst eine andere Podcast-Folge mit Constanze Derham, die sich damit beschäftigt hat. Aber sobald es eine Mischfaser ist, kriegen wir ein Problem. Und von daher ist eben so, ja, 80% Baumwolle und eh nur 20% Polyester eigentlich super schlecht, weil das kann man einfach nur verbrennen. Man kann das überhaupt nicht mehr auseinanderdividieren, diese beiden Fasersorten, um sie ihren jeweiligen Kreislaufläufen zuzufügen oder wieder einzuverleiben. Ja, schwierig. Und von daher ist eigentlich 100% Polyester cool fürs Recycling, aber nicht so cool fürs Mikroplastik im Meer und überall und in unserer... Ja, bis in die Antarktis.
Anderes systemisches Beispiel ist mir jetzt, während du gesprochen hast, ist mir das gerade eingefallen. Es passiert ja momentan relativ viel Forschung in Sachen Recycling. Und ich bin mir sicher, da wird noch sehr viel mehr passieren, aus dem einfachen Grund, dass der Green Deal der EU kommt. Weil im Green Deal der EU ist die Kreislaufrichtlinie mit drin, also diese Circular Economy Richtlinie mit drinnen. Okay. Da ist natürlich das ganze Kreislaufthema der Textilien auch mit drinnen. Und na klar sehen die Unternehmen jetzt, oh holla, da wird sich gesetzlich was ändern. Da müssen wir jetzt rein finanzieren in Innovationen. Da müssen wir jetzt investieren in Recyclingsforschung. Damit wir da einfach on track bleiben. Wieder das gleiche Beispiel, gesetzliche Änderung, damit sich auf der wirtschaftlichen Ebene oder auch auf der Forschungsebene überhaupt mal was tut.
Ja, spannend. Du sagst ja immer, du riechst Greenwashing 10 Kilometer gegen den Wind.
Momentan habe ich Schnupfen, aber ja.
Woran kann ich Ottilie Normalverbraucherin Greenwashing erkennen, wenn ich jetzt nicht so in der Szene oder in die Materie eingearbeitet bin wie du?
In beiden Textilien, erstens einmal großen Bogen um Fast Fashion Anbieter, großen Bogen um konventionelle Marken. Dass jede Marke, die nicht ihr Nachhaltigkeitsbestreben sehr, sehr offensiv kommuniziert, hat auch keins. Also da kann man sich wirklich drauf verlassen. Wer nichts auf der Website stehen hat, der hat auch nichts. Wobei das ist jetzt gar nicht wirklich Greenwashing, das halte ich sogar für relativ ehrlich. Aber bei Greenwashing sind so Dinge wie nachhaltigere Kleidung oder nachhaltigere Fasern. Da gibt es einen Konzern, der sehr gerne mit diesem Wort arbeitet. Wo du dir auch überlegen kannst, nachhaltiger als was? Das Auto meiner Oma? Also ja, aber nein. Und was ich auch sehr, sehr schwierig finde, ist, wenn Konzerne sich eigene Gütezeichen schaffen. Weil es gibt einen totalen Urwald an Gütesiegeln und Gütezeichen im textilen Bereich. Es gibt relativ wenig, was wirklich vertrauenswürdig ist. Das sind die unabhängigen Siegel, die aber auch relativ schwer zu erlangen sind, weil sie strenge Standards und strenge Audits haben. Ich werde nie vergessen, es ist schon Jahre her, da hat der damalige CEO von H&M gesagt, ich möchte ein Siegel haben für faire Produktion und das gilt nicht für uns, das gilt für alle. Und ich habe mir das durchgelesen und habe mir gedacht, hallo, Fairtrade ist erfunden. Aber es hat mich überhaupt nicht gewundert, dass der Fairtrade nicht wollte, weil Fairtrade einfach viel strengere Anforderungen stellt als ein Siegel, das sich die Industrie selber schreibt. Klar. Das ist jetzt gut 10 Jahre her. Das war damals eben, als ich begonnen habe, mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe seither noch nie wirklich eine Fairtrade-Initiative rund um H&M gesehen, die ernst zu nehmen wäre. Also punktuell werden die sicher was gemacht haben und 3 Brunnen in Afrika gesponsert haben. Aber strukturell hätte ich da jetzt nicht wirklich eine große Kooperation gesehen.
Ja, ja. Also wir sind uns auf jeden Fall einig, Fast Fashion ist super Mist und ganz oft seine Kleidung zu wechseln, weil jetzt lila blassblau in ist statt zitronengelb, ist auch nicht so super. Aber was sind denn jetzt Alternativen zu diesem viel konsumieren und oft Neues kaufen?
Ich habe das zufällig entdeckt, wie ich für mein Buch recherchiert habe. Es gibt ja die Bedürfnispyramide nach Maslow.
Ja.
Und ich habe dann online entdeckt, nicht die Hierarchy of Needs, sondern die Hierarchy of Needs, wo der Neukauf eines neuen Produkts so quasi die letzte Instanz war. Mhm. Und das sind an unterster Stelle, an breitester Stelle steht, verwend das, was du hast,
ja.
Tausche, kauf Secondhand, produziere selbst, lauter so Dinge. Mhm. Setz dich damit auseinander überhaupt, wie deine Dinge, wie deine Kleidung entsteht. Das halte ich für einen ganz wichtigen Schritt. Also ich halte das für ein eigenes Schulfach, ehrlich gesagt.
Ja, schade, dass das abgeschafft ist, ne? Das Handarbeiten und ja, so.
Voll. Mhm. Voll. Wobei, ich habe im Handarbeiten außer Hass auf meine Handarbeitslehrerin nicht wirklich was gelernt.
Ja, okay, das muss man dazu sagen. Ja, ich kenne ja auch ganz viele, die sich einmal an die Nähmaschine gesetzt haben und dann nie wieder. Ja, aber es macht natürlich was mit einem, also ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich jetzt seit 6 oder 7 Jahren meine Kleidung einfach alles selber nähe. Ich habe Shoppen schon immer gehasst, weil ich nie das gefunden habe, was ich gern haben wollte. Und dann habe ich angefangen, eben nach Stoffen mich umzuschauen und zu nähen. Und wenn ich dann weiß, wie viel Arbeit in so ein Kleidungsstück drinnen steckt, ja, zum Beispiel in dieser Jacke, die ich da gerade anhabe, dann schätze ich das viel mehr wert und dann interessiert mich auch, was ist denn das für ein Stoff? Und dann schaue ich nach einem möglichst nachhaltigen, guten, langlebigen Stoff und nähe das nicht aus irgendeinem Fetzen oder aus irgendeinem dünnen, keine Ahnung, Jersey oder so. Ja. Aber genau, das heißt, wenn man selber nähen kann und will, ja, dann hat man ja eine gewisse Auswahl an Stoffen, wobei auch nicht alles super, super ist, weil man kann genauso im Stoffe-Kaufrausch versinken wie im Kleidungskaufrausch. Das kennen, glaube ich, ganz viele Selbermacherinnen.
Ich hatte eine Zeit lang ein veritables Wolle-Problem, aber ich habe...
Aber du weißt, dass es in Wien ganz tolle Wollgeschäfte gibt, die auch ganz super nachhaltige... Ja, ich schicke dir dann die Adresse von der einen.
Kennen Sie eh, es ist eh dramatisch. Nein, ich bin sehr, sehr streng mit mir, dass ich wirklich nur die Dinge jetzt einmal fertig stricke, die ich herumliegen habe. Und ich habe Wolle für 2 ganze bodenlange Mäntel noch zu Hause. Also das wird erst verstrickt.
Ja, genau. Oder wenn man nicht selber nähen kann oder will, dann kann man sich ja auch teilweise nähen lassen. Ich werde demnächst eine Schneiderin zu Besuch haben, die einfach dann, also wenn man wirklich ein hochwertiges Kleidungsstück, das man sicher die nächsten 20 Jahre tragen will, dann ist es auch eine Investition wert einfach und das sehen immer mehr Leute. Oder, das war ja auch ein Schritt von dir, ja, man gründet seine eigene Kollektion. Wie ist es denn dazu gekommen?
Darf ich zuerst noch einen anderen Gedanken kurz anbringen, weil du gerade gesagt hast, hochwertige Kleidung. Ich beobachte, seit die Fast-Fashion-Branche die Welt so überrollt hat, haben wir einen extremen Wertewandel in Bezug auf Kleidung erlebt. Also das gute Stück in dem Sinn gibt es nicht mehr, weil das gute Stück kannst du 3-mal tragen, weghauen und dir das nächste gute Stück kaufen. Mhm. Und ich sage das auch immer wieder, auch jetzt gerade Inflation, alles ist teurer geworden, aber auch schon in den letzten Jahren, alles wurde teurer. 2 Produktgruppen wurden billiger, das ist die Kleidung und das Fleisch. Und der Grund ist die globalisierte Produktion, wo sich's aber auf sozial und ökologisch verträglicher Ebene einfach nimmer ausgehen kann. Der Zug ist abgefahren, das funktioniert einfach nicht mehr. Das heißt, um zurück zu diesem guten Stück, zurück zum Selbermachen, zurück zur Schneiderin zu kommen, braucht es auch einen echten Wertewandel. Und das ist etwas, worüber ich mir sehr viel den Kopf zerbreche. Ja. Und so, und jetzt habe ich den perfekten Übergang, ist es auch zum Kollektion gekommen. Mhm. Weil mein erstes Buch vor Jahren war ja eben rund um, ich kaufe ein Jahr lang nichts, ich schaue mir an, wie meine Sachen produziert werden, ich lerne die Fast-Fashion-Branche zu hassen und so weiter. Und Jahre später habe ich dann ein zweites Buch geschrieben, wo ich mich mit den Schönheitsidealen dieser Welt angelegt habe, weil ich selbst bin sehr, sehr groß. Ich trage alles, was zwischen Größe 44 und 48 verfügbar ist. Das heißt, ich bin irgendwas zwischen dick und schlank, finde ich.
Du bist auf jeden Fall imposant, kann ich sagen, weil wir haben uns ja auch persönlich getroffen vor kurzem am Schneidereimarkt und ich war so, wow, sie ist wirklich groß. Sie ist wirklich groß und sehr präsent.
Dankeschön. Und da war dann logischerweise dann die Rückmeldung, naja, total toll, dass du jetzt über dicke Frauen schreibst, aber wo kriegen dicke Frauen jetzt bitte ökologische Mode her? Toll, das hört bei Größe 43 auf. Und das stimmt. Die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass ich ganz viele coole Marken, die ich dann entdeckt habe in diesen ersten Jahren Erkenntnis der nachhaltigen Mode, einfach nicht reingepasst habe. Und ja, da war dann irgendwann der Gedanke da, nämlich auch wieder mit diesem Wertedenken, dieses, wenn dann wirklich gescheit gut produzierte Stücke, wo ich wirklich sagen kann, das ist bio, das ist fair, das ist on demand produziert. Das heißt, das klingt so super neudeutsch, on demand. Das heißt, ich nähe erst etwas, wenn es bestellt wird. Fertig. Ja. Ich produziere nichts auf Lager. Mhm. Was mir auch Lagerplatz spart übrigens, ist auch großer Kostenfaktor.
Ja.
Da bin ich dann auf die Maria von der Wiener Konfektion zugegangen mit der Idee, mit der ich vorher schon ein, zwei Mal zusammengearbeitet hatte, und sie war sofort Feuer und Flamme. Und ich habe gesagt, ich will eine Marlene-Hose. Ich will unbedingt eine Marlene-Hose. Und dann haben wir eine Marlene-Hose gemacht, die doppelt so breit war wie alle anderen Hosen, die sie bisher gemacht hat. Ja, cool. Also von der Beinweite her. Ich liebe sie, ich habe drei davon. Ich trage nur die. Wir haben einen Mantel gemacht, wir haben ein Oberteil gemacht, wir haben einen Rock gemacht und wir haben die Schnittmuster, also von zwei Teilen, glaube ich, haben wir die Schnittmuster auch online gestellt. Ah, weil es natürlich darum geht, ein bisschen zur Hilfe, zur Selbsthilfe, so ein bisschen so mit da schau, wenn du dir das Teil nicht so leisten kannst, weil natürlich kostet es was, wenn das on demand in Wien produziert wird. Hier ist das Schnittmuster, dann kostet es sich den Stoff und Zeit.
Ja. Ja, das ist eine total coole Idee. Also sowohl, dass ich kann es mir nicht selber nehmen, aber es gibt jemanden, der es für mich macht, und auch diese Plus-Size-Sache. Das passt jetzt gerade total gut dazu. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen auf einer längeren Autofahrt eine andere Podcast-Folge gehört, und zwar von Maike Rentsch-Bergner, die du auch kennst, ja, Frau Krafteln aus Deutschland, die einen Abschaffung der Problemzonen-Podcast hat. Weil sie ein Buch geschrieben hat mit demselben Titel. Und die hat interviewt oder gesprochen eine Melody Michelberger, die ich vorher nicht kannte.
Die ist super.
Ja.
Die mag ich auch.
Ja. Melody Michelberger, das war so ein cooles Gespräch, weil Melody Michelberger ganz lang in der Fashion-Industrie oder eigentlich bei Magazinen gearbeitet hat, in so Fashion-Magazinen. Ja. Und dann auch, habe ich nicht gewusst, kleiner Exkurs, gesagt hat, die können gar keine dicken Models abbilden in ihren Fashion-Magazinen, weil die Kleidungsstücke, die sie kriegen von den Brands, sind alle Größe 34. Die kriegen diese Kleidung gar nicht in größer. Das heißt, sie haben auch nur Models, die Größe 34 tragen können. Und deswegen werden in solchen Magazinen keine schlanken, vollschlanken, dickeren Frauen abgebildet, weil die Kleidung dazu nicht da ist.
Was mich so wahnsinnig, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, mehr als die Hälfte der Frauen in Deutschland und Österreich trägt eine größere Größe als 44, also 44 inklusive 44 aufwärts. Das ist ein riesiger Markt, der jahrelang, ich meine, jetzt tut sich schon einiges, aber dieser Markt wurde jahrelang einfach nicht abgeholt. Und da habe ich mir echt gedacht, so liebe Leute, liebe große Unternehmen, ihr verbrennt da gerade Geld. Tut mir leid. Also ich verstehe diesen Ansatz mit, ich mache mir das jetzt alles selber, ich nehme das jetzt selber und so, ist nicht gut. Ich habe das eine Zeit lang auch probiert. Ich muss nur leider zugeben, es sind manche Nähanleitungen für mich immer noch circa so verständlich wie ein chinesischer Bahnhof mit 7 U-Bahnen, die sich kreuzen. Also keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber ich hänge dafür bekennend an der Nadel, wie schon gesagt. Ich bin, das Stricken hat mich ereilt.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt tatsächlich, es hat ja lange Zeit dieses Secondhand so ein bisschen ein Schmuddel-Image, muss man sagen, gehabt. Und ich habe auch gelesen von einer Firma in Deutschland, in Norddeutschland, die faire Kleidung produziert aus alten Jeans zum Beispiel und die ganz vielen Näherinnen mit Migrationshintergrund. Bitte?
Darf ich den Namen sagen? Die sind nämlich urteilt.
Bridge and Tunnel. Bridge and Tunnel in Hamburg, die ganz viele Näherinnen auch mit Migrationshintergrund beschäftigen. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass ihre Näherinnen nicht Secondhand einkaufen wollen, weil das riecht so nach Armut. Ja?
Ja. Ja.
Und ich weiß auch von einigen Menschen, denen total ekelt vor Secondhand-Kleidung, auch wenn die angeblich gewaschen ist und so. Ja? Also das ist auch ein Umdenken. Einerseits, dass man Secondhand tragen kann. Andererseits braucht es dafür aber auch wieder eine Qualität, dass die Kleidung überhaupt in den Secondhand-Markt kommen kann. Ja. Aber gerade für hochwertigere Kleidungsstücke gibt es, ähnlich wie früher für Ballkleider und Smokings und solche Faschingskostüme oder so, gibt es jetzt einfach auch Leihsysteme, was ich total spannend finde. Ja, man kann sich die Kleider mieten.
Es tut sich wahnsinnig viel auf dem Markt. Und was das Second-Hand-Thema angeht, ich sehe das inzwischen um einiges entspannter, weil ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie entstehen Trends und wie funktioniert das. Und ich habe das mit einem Evolutionsbiologen besprochen. Das war ganz spannend, der mir auch, mit dem ich auch eben über diese Trendentstehung geredet habe. Und du hast natürlich in den gesellschaftlichen Schichten immer optische Distinktionsmerkmale. Und damit etwas Trend wird, der sich wirklich, also die meisten Trends entstehen von oben. Das ist egal, wie basisdemokratisch man das jetzt sieht, es ist eine Tatsache. Viele Trends entstehen wirklich top-down. Bestes Beispiel ist der 1er BMW, der war vor 10, 15 Jahren, vielleicht sind schon 20, Psychologen, Hilfe.
Wir werden auch älter.
Schlechthin und das Zweitauto für die reichen Leute, dass man sich halt noch zusätzlich, weil und inzwischen ist der 1er BMW zu klein für die Otterkringer Straße. Also mit dem kommst du dort nicht mehr gut an.
Vielleicht für alle, die nicht aus Wien sind, was heißt das, ist zu klein für die Otterkringer Straße?
Die Otterkringer Straße ist eine Straße, die bekannt dafür stark migrantisch zu sein. Und es ist eben mit Trendentstehung, ich beobachte sehr stark in den letzten Jahren, dass die jetzt junge Generation, also die Generation Z, das Trendsetter, das Opinion Leader, Influencer und so weiter total über die Nachhaltigkeitsschiene, die langsam und aber sicher ja wirklich unausweichlich ist, auf dieses Secondhand-Thema springen. Und damit verändert sich aber dieser gesamte Zugang zu Secondhand. Also ich glaube, es wird zwar noch ein bisschen dauern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Secondhand über weite Strecken diesen Touch der Armut verlieren wird. Teile teilweise wird es sicher immer noch so bleiben. Aber, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, Secondhand wird jetzt auch ganz anders kommerzialisiert und auch wieder teurer. Also das macht es jetzt natürlich wieder, also da beißt sich die Katze in den Schwanz, das ist ein schwieriges Thema. Ich will nur damit sagen, dass sich diese ganze Stimmung rund um Secondhand momentan extrem in Transformation befindet. Und das ist natürlich, wie schon gesagt, auf dieses Nachhaltigkeitsthema zurückzuführen, aus dem auch diese gesamten alternativen Systeme gerade entstehen. Also Leihsysteme für Businesskleidung. Also für mich ist das ein Geschenk, weil ich habe mir ich war 19, habe ich mir geschworen, die Welt wird mich nie in einem Kostüm sehen, also Rock und Bläser. Ich finde, das ist der Inbegriff des Schrecklichen. Und ich, wenn ich jetzt einen Bläser brauche, naja, dann kann ich ihn mir ausborgen. Super.
Genau. Und du musst ihn aber auch nicht die ganze Zeit bei dir im Schrank hängen haben für den Rest deiner Tage. Oder bis du wieder ausmistest. Ja, sehr gut. Was sind denn deine nächsten Projekte, wollte ich eigentlich fragen. Aber das ist blöd, weil ich weiß ja jetzt schon, was dein nächstes großes Projekt ist. Du schreibst gerade nicht an einem Buch, sondern...
Nein. Ich erzähle aber sehr gern darüber, auch wenn du es schon weißt, weil ich auch mich erstmal freue, dass du dort sein wirst. Ich bin die inhaltliche Leiterin der Konsumdialoge Textilien, die Ende Juni in der Modeschule Hallein stattfinden. Das ist eine große Textilkonferenz, die wird primär organisiert von der Gemeinwohlstiftung Kommun mit Unterstützung mehrerer Ministerien, mit Unterstützung von ganz vielen Unternehmen und auch zivilgesellschaftlich unterstützt. Da wollen wir von eben ganz, ganz kleinen Startups, wie beispielsweise diese Leih-App, die heißen übrigens Capsule Rent, sind auch sehr super, bis rauf zu großen Produzenten wie Herker, wie Lenzing, wie der Austrocell, Menschen auf ein Gesprächspodium bringen, also auf viele Gesprächspodien. Ich glaube, wir haben 14 Gesprächspodien an diesen drei Tagen.
Okay.
12 oder 14. Jedenfalls wollen wir die in Austausch bringen mit der Politik, mit zivilgesellschaftlichen Vertretern, mit der Wissenschaft. Wir wollen uns Themen anschauen, wie ist die heimische Produktion, also hat die heimische Produktion eigentlich noch Potenzial oder ist es nur noch Liebhaberei? Ist das ganze Recycling, Upcycling-Thema, was kommt da eigentlich? Wir werden einen Vortrag vom Umweltdachverband haben, die uns einmal erklären, was kommt jetzt wirklich von der EU-Seite. Da ist ja einiges in Veränderung begriffen. Wir haben aber auch internationale Produzenten, Produzentinnen und AktivistInnen da, die wirklich aus den Produktionsländern erzählen, aus Kambodscha, aus Chile, aus Rumänien, aus Bulgarien. Wir verleihen dort, also dort findet die Preisverleihung statt für die Vivienne. Das ist ein Preis für ökologische Textilien, den wir gemeinsam mit dem Klimaministerium ausgeschrieben haben, wo es doch einige tausend Euro zu holen gibt.
Ja.
Ja, es wird einfach eine sehr runde Konferenz rund ums Thema Textilien in Österreich von 29. Juni bis 1. Juli und unter www.konsumdialoge.at kann man sich das ganze Programm auch noch anschauen.
Genau, und man kann auch als ganz normale Bürgerin nach Hallein fahren und daran teilnehmen, sich diese Podiumsdiskussionen anhören. Der Eintritt ist frei. Ich habe mir inzwischen die Webseite angeschaut von den Konsumdialogen, weil letztes Jahr haben die ja zum ersten Mal stattgefunden zum Thema Ernährung. Und es gibt auch einen ganz spannenden Podcast dazu, 4 oder 5 Folgen. Eine Folge fehlt mir noch. Was ich so toll gefunden habe oder toll finde an dieser Veranstaltung, ist, dass ihr wirklich versucht, aus allen Lagern quasi Leute an einen Tisch zu bringen.
Genau.
Also letztes Jahr, das hat mich so beeindruckt, da war eine junge vegane Klimaaktivistin, die sich dann zusammensetzt mit dem herkömmlich arbeitenden Schweinebauern, ja, und er ihre Sichtweise versucht zu verstehen und sie seine Sichtweise versucht zu verstehen. Und auch wenn da jetzt vielleicht, keine Ahnung, was dann wirklich jetzt ganz konkret dabei rauskommt, aber allein schon, dass alle diese Leute beisammensitzen und sich austauschen und einmal auf Augenhöhe sich begegnen und darüber sprechen, das finde ich eine unglaublich tolle Initiative von euch.
Danke, ich bin auch schon wahnsinnig gespannt darauf, weil wir wirklich sehr bewusst auswählen, so ganz, ganz kleine Produzenten mit ganz großen, mit der Ministerin zusammensetzen, also wirklich querbunt durch die Bank, damit die Gedankenblasen so ein bisschen aufgehen. Also das ist der Anspruch. Ich glaube, dass niemand von uns einen wirklich genauen Überblick über die gesamte Textilszene in Österreich hat. Mhm. Aber wir können dazu beitragen.
Ja.
Das ist etwas, was ich auch, also ich bin auch sehr, sehr angetan von diesem Konzept der Konsumdialoge. Ja, sonst würde ich es auch nicht machen.
Ja, das denke ich mir. Genau, und ich als Konsumentin kann daran teilnehmen und mir das anhorchen und die verschiedenen Aussteller, die da auch sein werden, mir das einfach anschauen. Genau. Und ich als Textilproduzentin oder kleines oder größeres Label kann eben aber auch einreichen für diesen Preis, für Vivienne, den ihr nach Vivienne Westwood benannt habt.
Ja.
Und da ist die Einreichfrist, glaube ich, Ende April, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, wunderbar. Das heißt, ich rufe auch alle österreichischen kleinen Betriebe, die ökologisch Mode produzieren, auf, sich das mal anzuschauen, auf die Webseite zu schauen.
Kann auch größere.
Kann auch größere sein, nicht nur die kleinen.
Wir haben es bewusst getrennt. Wir haben zwei unterschiedliche Kategorien, damit sowohl wirklich kleine Unternehmen eine Wettbewerbschance haben, als auch ein bisschen größere, die sagen, hey, Moment einmal, wir können hochskalieren. Das ist ein Ding, das können wir in ganz Europa ausliefern, beispielsweise. Also wir haben diese zwei unterschiedlichen Kategorien gemacht, weil es natürlich unfair ist, die beide in einen Topf zu werfen, wenn die Marktansprüche ganz unterschiedlicher sind. Aber ich bin schon sehr gespannt. Also man hat mir die Einreichungen noch nicht gezeigt, aber ich bin schon sehr, sehr neugierig.
Ja, toll.
Ich habe nämlich auch die große Ehre, in der Jury sitzen zu dürfen. Das macht mich sehr stolz.
Ich gratuliere. Nein, danke. Wirklich toll. Also ich freue mich sehr und wie du gesagt hast, ich bin jetzt auch eingeladen. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt auf diese Podiumsdiskussion zum Thema regionale Textilien, Liebhaberei oder Marktchance.
Genau.
Bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Es ist schon lange, dass ich nicht mehr auf einem Podium gesessen bin. Aber es wird auf jeden Fall eine ganz tolle Veranstaltung Ende Juni, Anfang Juli in Hallein bei Salzburg.
Genau.
Du bist bis dorthin gut eingespannt mit Vorbereitungsarbeiten und sonstigen
Dingen. Ja, das bin ich.
Genau.
Aber ich freue mich schon sehr. Also ich glaube, am 2. Juli werde ich sehr viel schlafen, aber bis dahin ist das Adrenalin sehr hoch und ich freue mich wahnsinnig auf die Veranstaltung, weil es ist halt nochmal was Besonderes, wenn du etwas arbeiten kannst, wo du wirklich dein Herzblut reinlegen kannst.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Und ja, wir beide hören und sehen uns auf jeden Fall und alle anderen lade ich dazu ein, die Konsumdialoge zu verfolgen, entweder direkt live vor Ort oder halt wahrscheinlich wird es auch wieder eine Dokumentation geben dazu.
Ja, es wird eine, also es, ja, wird es geben. Es wird auch einen ganz besonderen Podcast geben, aber da darf ich noch nicht allzu viel verraten. Hat aber auch sehr, sehr viel mit heimischer Textilgeschichte zu tun.
Na, da sind wir alle gespannt. Super, vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
Ciao, ciao.
Dieses Gespräch hat uns auf eine ganz andere Ebene geführt als manche der bisherigen Folgen. Ich finde es immer wieder gut und wichtig, mir nicht nur zu überlegen, was ich selbst als Konsumentin für einen nachhaltigeren Gebrauch von Kleidung tun kann, sondern auch einen Blick aufs größere Ganze, auf die sozialen und politischen Systeme zu werfen, in denen wir leben. Vielleicht sehen wir uns ja Ende Juni bei den Konsumdialogen, wenn du in der Nähe von Salzburg lebst oder wenn du zu dieser Veranstaltung hinreisen möchtest. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenk uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast017. Wenn du dort bist, dann abonniere doch auch gleich meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du nämlich von neuen Podcast-Folgen und Blogposts automatisch informiert. Feedback kannst du auch noch auf andere Weise geben, wenn du möchtest, nämlich indem du mir ein bisschen Geld in den Hut wirfst. Damit du nicht lange suchen musst, habe ich den Link zur Spendenseite in die Shownotes gepackt oder du rufst einfach textilportal.net/spenden in einem Browser deiner Wahl auf. In der nächsten Folge spreche ich mit der heute bereits erwähnten Maike Rentsch-Bergner, auch bekannt als Frau Krafteln. Wir unterhalten uns über Selbstherstellen von Kleidung als revolutionärer Akt, was es mit der neuen Dame auf sich hat und warum sich gerade so viele Frauen rote Kleider nehmen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.